zu unserer dritten Folge von Call for Fiction, in der wir, das Literaturvermittlungskollektiv Kablier und Dorsch, in Kooperation mit dem Literaturhaus Berlin, mit Expertinnen für literarische oder ausgedachte Stoffe, die doch etwas unwirklich anmutende Realität namens Corona in fiktionale Welten holen möchten, um mit den Mitteln und Instrumenten des Erzählens etwas Klarheit zu gewinnen. In den ersten beiden Folgen haben wir uns mit der Exposition der Krise auseinandergesetzt und mit ihrer Dramaturgie. Heute dreht sich alles um die Figuren in dieser Welt. Wer macht gerade überhaupt eine gute Figur in der Corona-Krise? Werden wir durch die Einschränkung unserer individuellen Freiheitsrechte jetzt alle zur selben Figur, deren Tage sich immer mehr gleichen? Ist systemrelevant das neue Heldentum? Und was würde dieser Paradigmenwechsel eigentlich dann bedeuten? Bevor wir tiefer reingehen, stellen wir uns natürlich noch vor. Mein Name ist Lara Sielmann und zusammen moderiert heute mit mir Malte Abraham. Hallo Malte.
Hallo Lara.
Ja, für dich ist das ja auch wirklich eine absolute Call-for-Fiction-Premiere. Du hast bisher noch keine der Folgen mitmoderiert. Deshalb frage ich mich natürlich vor allem, wie aufgeregt bist du? Wie groß ist deine Vorfreude?
Ja, es fühlt sich wirklich ein bisschen so an, als hätte ich den Startschuss verpasst. Oder als wäre ich nicht nur später eingestiegen in diesen Podcast, sondern insgesamt in die Quarantäne. Weil ich bis vor kurzem noch an einem Theaterstück geschrieben habe, das jetzt Deadline hat, obwohl die Premiere ins nächste Jahr verschoben wurde, habe ich so ein bisschen verpasst, was da draußen in der Welt vor sich gegangen ist, mich so ein bisschen in die Fiktion geflüchtet. Und desto mehr kickt jetzt, nachdem das Stück fertig ist, die Isolation rein. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen an dem Tiefpunkt, wo alle anderen schon vor 2 Wochen waren. Und bin sehr, sehr froh darum, heute mit dir reden zu können und mit unserem Gast so ein bisschen aus meinem Kopf rauszukommen.
Ich weiß nicht, ob es Tiefpunkt war, aber auf jeden Fall hast du natürlich jetzt, sage ich mal, die harte Phase.
Ach, bitte sag das nicht.
Du hast auf jeden Fall die harte Phase des Lockdowns jetzt vielleicht so ein bisschen verpasst, weil obwohl wir jetzt natürlich alle mit Masken ab heute zumindest in gewissen Teilen des öffentlichen Raums unterwegs sein müssen und ja auch eigentlich empfohlen wird, das vielleicht auch einfach auch so zu tun, wir jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen freier uns bewegen.
Ja, zum Glück, man kann ja nicht nur drin sein und Podcast hören.
Was ist dir da so hängen geblieben aus den letzten Folgen, wenn wir jetzt auch so im Hinblick darauf, dass wir heute über Figuren reden, woran knüpfst du da jetzt so an?
Vielleicht am ehesten, dass wir in dieser Krise gar nicht so sehr mit neuen Problemen konfrontiert sind, sondern eher so mit den alten Widersprüchen und dass die jetzt deutlicher zu sehen sind, dass wir jetzt in dieser Krise sehen, wo eigentlich der Wurm drinsteckt und wie viele Würmer das eigentlich auch sind. Also Juan und Schaller haben ja beide gesagt, man müsste das ja eher wie so ein Chor begreifen oder wie so ein Kameraschwenk, ja, dass wir nicht in die Einzelschicksale gehen, sondern mehr so das Breite, in die Breite gehen, erzählerisch. Und jetzt frage ich mich für diese Folge natürlich, wie kommen wir doch dann zu den Einzelschicksalen zurück, zu einer handfesten, zu einer greifbaren Figur und wie sehr kann unser Gast damit überhaupt umgehen, wie sehr kann der uns helfen, da zu einem Ergebnis zu kommen?
Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns nämlich gar keine Sorgen machen. Ich glaube, wir haben mit dem Drehbuchautor von der tollen Serie Hinderfing, Niklas Hoffmann, nämlich genau den richtigen, wenn es um abgedrehte Figuren, abgedrehte Szenarien geht. Also in Hinderfing, seine Abschlussserie damals für sein Studium, geht es um einen bayerischen Provinzpolitiker, der mit allen Mitteln versucht, Bürgermeister zu bleiben. Also man kann echt nur sagen, Drogen, Kriminalität, Sex und bayerische Provinz. Und ich glaube, jemand, der so ein Setting sich ausdenken kann, es bisher auf 2 Staffeln damit gebracht hat, dem vertraue ich da vollkommen, was eine handfeste Figur in Corona betrifft.
Das klingt nach dem genau richtigen Gast. Um von dem allgemeinen Gespräch, das wir jetzt in den ersten beiden Folgen angestimmt haben, über was ist die Situation, Exposition und dann auch in die Dramaturgie, also in die Breite gehen, vom Großen ins Kleine, jetzt ins vom Konkreten ins Allgemeine wieder zu gehen. Also vom Handwerk des Schreibens eigentlich wieder zurückzukommen auf die völlig unüberschaubare Welt, wie sie so in tausenden Zeitungsartikeln vor uns liegt. Lara, du bist ja auch mit allen Wassern gewaschen. Du hast in Hildesheim kreatives Schreiben studiert. Ist das für dich jetzt, wenn wir mit Niklas Hoffmann wieder in so ein Schreibseminar eintauchen, eigentlich das Gefühl, wieder zurück zur Schule zu müssen? Oder hast du Bock drauf? Hast du Lust, mit ihm zu reden?
Absolut. Ich habe richtig viel Lust, mit ihm zu reden. Ich muss auch gestehen, es ist schon ein bisschen her, dass ich kreatives Schreiben studiert habe. Es ist alles gar nicht mehr so präsent. Und ich glaube auch, dass das Drehbuchschreiben auch noch mal ein bisschen was anderes ist als so das prosaisches Schreiben, wie ich es gelernt habe. Und da, glaube ich, mal ganz anders auch mit handfesten Techniken auch gearbeitet wird.
Wir werden es gleich erfahren, wenn wir ihn anrufen.
Ja, lasst uns ihn anrufen. Hallo Niklas, ein großes Hallo aus Berlin nach Hamburg.
Ja, großes Hallo zurück nach Berlin. Schön, dass wir uns hören.
Ja, man könnte jetzt denken, als Autor ändert sich für dich eh nichts. Du bist eh allein, aber als Drehbuchautor sieht die Sache ja schon mal anders aus. Das sind ja mehr so die Rudeltiere unter den Autoren. Die Frage ist jetzt, genießt du deine Autoreneinsamkeit oder fehlt dir der Austausch im Writers Room schon?
Der Austausch ist ehrlich gesagt gar nicht verschwunden. Wir haben ihn nur verlagert ins Internet. Wobei man auch sagen muss, dass ein Teil ja dann trotzdem immer alleine passiert, auch der größte Teil. Die ganze Schreibarbeit ist ja dann doch Arbeit, wo man alleine am Schreibtisch sitzt, was jetzt natürlich auch so ist. Und das, was im Writers Room passiert, ne, also dass man da normalerweise dann zusammensitzt und plottet und Karteikarten an die Wand hängt und so weiter, das passiert auch, aber virtuell. Also wir haben das einfach, machen das jetzt über Skype oder Zoom oder wie das immer heißt. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Deswegen gibt es gar nicht so viel, was ich vermisse. Ich finde es eigentlich so gesehen eher gut, dass ich nicht so viel unterwegs sein muss und in andere Städte fahren muss, um dann 2 Tage im Writers Room zu sitzen und dann wieder zurück. Das ist eigentlich auch mal ganz gut bei aller Beschissenheit der Krise, die sie sonst so mit sich bringt.
Wir haben auch in der Vorbereitung viel über deine Figuren auch gesprochen, weil das sind wirklich so sehr skurrile Figuren, absurde Charaktere, durchaus einen sehr schwarzen Humor, der für mich sich wirklich auch vor allen Dingen an den Figuren auch festmacht. Weshalb ich mich gefragt habe, wie du dir überhaupt einen Stoff erschließt. Also geht das bei dir überhaupt eine Figur, weil ja heute auch die große Sendung zu den Figuren ist, oder steht bei dir eher die Geschichte im Vordergrund?
Ich glaube, das muss man immer von Geschichte zu Geschichte gucken. Es gibt beide Wege oder es gibt auch noch mehr Wege. Manchmal sind es sogar Orte, dass man irgendwie einen Ort spannend findet als Ort oder als Nicht-Ort und darin irgendwas sieht. Aber es sind schon oft die Figuren und ja, also das kann alles möglich sein. Was mich persönlich immer sehr interessiert, ist immer so diese Schnittstelle von Komik und Tragik. Also all diese Filme und Geschichten, mit denen ich so aufgewachsen bin und die ich geliebt habe. Das reicht dann irgendwie, wenn man über Filme spricht, von den Coen-Brüdern bis zu Roy Anderson, glaube ich. Dann waren es immer solche Figuren, weil die automatisch so eine Gebrochenheit mit sich bringen und eine Ambivalenz, ne? Also wo nicht jemand nur böse oder nur gut ist oder nur optimistisch oder nur pessimistisch, sondern immer zwei Seiten, wie es, glaube ich, auch was sehr Menschliches ist. Und das hat mich immer sehr gereizt, Figuren zu finden, die das wirklich in sich tragen und wo man das auch wirklich versucht rauszuarbeiten. Aber es können natürlich genauso Themen sein, auch gesellschaftliche oder politische Themen. Ich glaube, bei einer Serie wie Hinterfing war es beides. Da war es auf der einen Seite eine Figur von Zischel, der so ein Typ ist, der über Brücken rennt, eine nach der anderen, und die jeweils vorangegangene stürzt hinter ihm direkt wieder ein. Also einer, der immer nach vorne prescht, ohne Rücksicht auf Verluste. Und gleichzeitig waren es all die kommunalpolitischen Themen, die man in Bayern dann so mitkriegt. Ich habe 9 Jahre in München gelebt und also dieses ganze Provinzzeug im Grunde kriegt man dann natürlich mit, und sowas kann das dann auch sein. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, aber eine Figur, die irgendwie dann griffig ist und bei der man wirklich andocken kann und Lust hat, sie zu schreiben, das spürt man dann auch, wenn sie da ist.
Dann lass uns dem doch nachgehen, dann lass uns doch der Frage nachgehen, was braucht es für eine gute Figur, was sind die Grundvoraussetzungen?
Ich glaube, wir brauchen vor allem eine Figur mit einem ausreichend großen Problem. Also fast egal, was für Geschichten man sich anguckt, finde ich, ob das jetzt, ob es Romane, Kurzgeschichten, ob es Filme oder Serien sind. Ich glaube, man kann, oder ich persönlich muss das können, sonst kann ich die Figur nicht greifen, muss immer so sagen können, diese Erzählung, die mir da gezeigt wird, findet im wichtigsten Moment des Lebens dieser Figur statt. Also es ist so eine Frage, die kann man tatsächlich, glaube ich, irgendwie grundsätzlich stellen. Egal, ob es Hinterfing oder was auch immer ist. Und wenn man das mit Ja beantworten kann, dann ist es ein gutes Zeichen. Und das muss nicht zwingend um Leben und Tod gehen, aber es muss irgendwas auf dem Spiel stehen für die Figur. Jetzt erstmal unabhängig davon, ne, was sie für einen Beruf hat, was sie für einen Charakter ist und so. Ich glaube, man wählt sich ja einen bestimmten Ausschnitt, den man dann den Leuten zeigt. Und da muss irgendwie irgendwas für diese Figur auf dem Spiel stehen. Es kann aber auch einfach was sehr Kleines sein, zum Beispiel, dass jemand immer für einen Lügner gehalten wurde und eigentlich ist er es gar nicht und das will er letztendlich mal beweisen oder irgendwie sowas. Ansonsten braucht sie natürlich irgendwie auch eine Entwicklung, denke ich, ne? Also das ist dann aber eher so der Bereich des Plottens. Ich glaube, es gibt viele Wege, sich dem so zu nähern. Man kann über Berufe gehen, das ist natürlich auch in Corona-Zeiten irgendwie naheliegend, ne? Wer sind die Protagonisten, die jetzt auch plötzlich von einer neuen Seite beleuchtet werden oder in einem Licht stehen, das sie vorher nicht bekommen haben? Da habt ihr auch in den letzten Folgen drüber gesprochen, das fand ich ganz spannend. Oder geht man eher über Charaktereigenschaften? Also das ist letzten Endes natürlich der Weg, den man auf jeden Fall gehen muss, egal was für einen Beruf eine Figur hat, dass man sich über psychologische Eigenschaften rantastet. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man tatsächlich sagen, erstmal, wir brauchen eine Figur, die irgendeine Form von Problem hat. Aber wenn sie kein Problem hat, habe ich auch keine Lust mehr, ihre Geschichte anzugucken.
Gut, wir können ja mal eine Liste von Leuten durchgehen, die schon als Akteure in Erscheinung getreten sind, die sozusagen die Bühne schon betreten haben und abchecken, ob die irgendwie für unser Figurenpersonal nützlich sein können, ob wir die haben wollen. Als allererstes musste ich denken an Boris Johnson, auch weil ich dieses Kleistück nochmal ausgepackt habe mit diesem kranken Regenten, der vor den Toren Istanbuls steht und sagt, dass er nicht die Pest hat, man könne sich auf ihn verlassen und weiterkämpfen. Ist Boris Johnson vielleicht eine Figur, die für uns attraktiv ist?
Absolut, den finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich habe auch die Tage an ihn gedacht, einfach nur, weil ich mich gefragt habe, was der jetzt eigentlich gerade macht, weil es ein bisschen ruhiger um ihn wurde. Aber das ist natürlich eine großartige Figur in so einer Krise, ne? Also in so einer Situation, weil er sich natürlich ein gewaltiges Ei im Prinzip damit gelegt hat, wie er sich zu dem Virus und überhaupt irgendwie zum Umgang Großbritanniens mit der ganzen Thematik positioniert hat. Und dann selber erwischt zu werden, das ist ja eigentlich die Nemesis Divina, die göttliche Gerechtigkeit. So die, ich glaube, es gibt ein ganz tolles Buch von Carl von Linné, ein schwedischer Biologe, der viel über die schwedische Gesellschaft im 19. Jahrhundert irgendwie geschrieben hat und über die Vergehen, die sie so, die der Adel dann so begangen hat, Fremdgehen und Betrug und Raub und so weiter. Und das ist dann so auch die Grundlage tatsächlich von dieser tragikomischen Erzählung von Roy Anderson geworden, die all seinen Filmen zugrunde liegt. Deswegen, genau so eine Figur ist ja eigentlich Boris Johnson dann auch. Der irgendwie aus dieser Nummer, aus diesem Dilemma jetzt wieder rauskommen muss. Ich finde, Boris Johnson ist auch verwandt mit einer Figur, an die ich gestern denken musste. Ich weiß gar nicht, ob sie es gibt, aber es kursiert ja wahrscheinlich ist es ein Gerücht, dass das Virus irgendwo in Wuhan in einem Biolabor freigesetzt wurde. Und ich glaube, man sollte sich da nicht an Spekulationen beteiligen und wahrscheinlich ist da auch nichts dran. Aber falls doch, nur als Gedankenspiel, ist natürlich spannend zu fragen, wer hat das eigentlich freigesetzt und was ist das für eine Figur, die da merkt, was für einen Scheiß sie gemacht hat und versucht, das wieder zu kitten und irgendwann einfach nur noch abhauen kann vor dem ganzen Desaster, das sie angerichtet hat. Und irgendwie ist Boris Johnson dem verwandt, finde ich.
Das hört sich jetzt schon nach einer guten und interessanten Figur an und ich finde, da steckt da schon so ein sehr amüsanter Erzählbogen drin, trotz der Dramatik natürlich der Krise. Ich wohne hier so richtig in einem Kiez in Berlin und musste, als wir so über Figuren uns im Vorfeld auch Gedanken gemacht haben, so an so Kiezfiguren irgendwie so denken. Also es gibt hier zum Beispiel so ein Café, in das ich das Gefühl habe, sich immer die ganze Nachbarschaft so trifft und dann wird dann auch so ein bisschen so Gossip ausgetauscht. Wäre so eine Figur dieses Baristas zum Beispiel, ja, der ist ein sehr, sehr netter Italiener, das Café gibt es ja auch schon länger, wäre der interessant für sowas, weil der hat jetzt ja irgendwie der, wo eigentlich immer die ganzen Informationen zusammenlaufen, aber plötzlich kommt ja eigentlich niemand mehr. Beziehungsweise ist er sozusagen der Listige, der dann seinen Laden aufmacht und irgendwie ein gutes Coffee-to-go-Konzept sich überlegt hat und dann irgendwie doch wieder derjenige ist, wo die ganzen Infos dann landen und die er dann einzelnen zwar weitertratschen kann und nicht mehr so im Kollektiv. So dieses Waschweib vielleicht auch so ein bisschen.
Finde ich bestimmt nicht uninteressant. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich erstmal intuitiv sagen würde, ich weiß noch nicht, warum ich mir seine Geschichte genau anhören oder angucken soll oder sie lesen soll. Also ne, ist natürlich interessant, dass da die ganzen Informationen bei ihm zusammenlaufen, aber vielleicht braucht er noch was. Also vielleicht, vielleicht, was ist, wenn er so ein Schlitzohr ist und plötzlich die Idee hat, das Geschäft seines Lebens zu machen, indem er so Fake-Masken verkauft. Ich habe jetzt irgendwie gestern oder heute einen Artikel gelesen über die Leute, die jetzt in diesen Maskenmarkt reindrängen und versuchen, irgendwelche Schrottmasken zu verkaufen. Und dann natürlich eben das Geschäft ihres Lebens bezahlen. Also vielleicht ist er auch so jemand, der dann so wie in den 20er Jahren vielleicht Pornohefte unter der Apothekertheke gedealt wurden, der dann anfängt mit Schutzmasken zu dealen. Dann hat er gleich einen Bruch irgendwie in sich und er hat einen Plan und ich habe irgendwie die leise Ahnung, dass es auch für ihn im Desaster enden wird, aber ich weiß es auch noch nicht. Und hätte auf jeden Fall Interesse, mir das anzugucken. Aber kann auch alles andere sein. Ist auf jeden Fall eine gute Figur, weil sie mit Sicherheit viel mit anderen Figuren in Kontakt kommt. Ne?
Ich merke schon, die Figuren müssen immer so eine hidden Agenda haben, irgendwas noch, was sie verheimlichen müssen. Da fand ich interessant, das ist jetzt, wir sind wieder im Bereich der Spekulation, aber ich habe über Hendrik Streeck, das ist auch ein Virologe, gelesen, dass der sich unter dem Verdacht steht, sich mit der Industrie eingelassen zu haben. Und sich von der bezahlen lässt, Falschinformationen zu verbreiten, dass der Shutdown nicht so lange dauert, dass die Geschäfte früher wieder aufmachen können, dass die Industrie wieder hochfährt und da falsche Studien macht. Da muss ich direkt denken an so eine Hinterfing-Figur eigentlich.
Ja, super Figur. Das habe ich jetzt noch nicht gewusst, das habe ich nirgendwo gelesen, aber klingt ganz toll. was ihn dazu treibt, das zu machen, also das ist natürlich das eigentlich Interessante. Also wenn er sich in Anführungsstrichen mit der Industrie eingelassen hat, da muss er auf irgendeiner Payroll stehen und nicht wenig Geld dafür kassieren. Und die Frage ist, finde ich, nicht, wie viel Geld kassiert er dafür, sondern warum braucht er so dringend so viel Geld? Und da entblätterte ich dann irgendwie sein Leben. Also vielleicht hat er irgendwo Schulden oder ich weiß nicht, was er für Pläne und Ziele hat. Aber dann wird es spannend, ne? Weil dann tauchen ein Haufen Fragen auf, die ich gerade gar nicht beantworten kann, aber die auf jeden Fall interessant sind.
Wir sind jetzt ein paar Figuren durchgegangen, so Figuren des öffentlichen Lebens, haben geguckt, ob wir die reizvoll finden oder nicht. Aber wie konkretisieren wir das jetzt? Wie einigen wir uns auf eine Figur? Wie kommen wir dahin zu sagen, diese Person gestalten wir jetzt aus? Da gehen wir in die Tiefe, in die Psychologie, schauen, wo sie herkommt. Wie gehen wir weiter vor?
Also ich glaube, es gibt immer den Weg, natürlich jetzt irgendwie eine dieser Figuren, die wir jetzt so gestreift haben, auszuwählen und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt der Altenpfleger oder die Supermarktkassierin oder die Geflüchtete auf Lesbos. Und dann versucht man, die einfach in einem nächsten Schritt, ne, zu greifen und zu gucken, okay, woher kommt sie, was ist ihr Hintergrund, wo will sie eigentlich hin, ist die Familie noch dabei, oder wenn's Supermarktkasse ist, wie ist die familiäre Situation in Deutschland. Und da könnten wir theoretisch jetzt einfach eine Figur auswählen und das durchspielen. Ne? Ich glaube, für mich ist immer so die psychologische Annäherung wichtig. Also wir können jetzt alle möglichen Berufe einfach nehmen und das machen, aber wir können auch nochmal irgendwie fragen, ja gut, vielleicht gibt es auch so eine abstraktere Ebene oder so eine Metaebene rund um Corona. Also ich glaube, in eurer letzten Ausgabe war die, wie ich finde, eigentlich ganz spannende Frage, wer ist Corona eigentlich? Also keine Ahnung, finde ich immer ein gutes Zeichen, dass man da erstmal keine Antwort drauf hat. Und ich habe natürlich auch erstmal keine Antwort drauf. Aber wenn man versucht, Corona als Figur irgendwie zu denken und Corona zu charakterisieren als, weiß ich nicht, vielleicht jemand, der sich in fremde Leben schleicht oder die sich in fremde Leben schleicht, aus so einem eigenen Existenzkampf heraus, weil Corona will ja eigentlich auch nur überleben. Ne? Also Corona geht es ja nicht um Bösartigkeit, sondern Corona will überleben. Das ist der einzige Grund, warum sich dieses scheiß Virus weiterverbreitet. Also ist die Angst vor der eigenen Sterblichkeit und die Angst davor, nicht mehr zu existieren. Deswegen gibt's Corona überhaupt. Und das ist ja eigentlich auch jemand mit einem echt großen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also das irgendwie, das sind gleich irgendwie so Eigenschaften, die ich als Corona irgendwie spannend fände, wo man natürlich auch als eine lebendige menschliche Figur drüber nachdenken könnte, die sich in fremde Leben zerschleicht und die Leute dermaßen zersetzt und täuscht und dann erst zersetzt, bis sie völliges Chaos und Tod und Kahlschlag angerichtet hat.
Das ist doch interessant, das so auf so eine metaphorische Art zu erzählen, das Virus, wo das Verderben wie so ein Reigen von Person zu Person weitergegeben wird.
Zum Beispiel, ich musste beim Thema Unsterblichkeit und dass man alles bereit ist zu tun, um weiterzuleben und um nicht zu sterben, was ja im Prinzip der Kern eines Virus ist. Ich musste aus irgendeinem Grund gestern an diese Leute denken, die sich dann bei minus 250 Grad oder so in Eistonnen einfrieren lassen, irgendwo in Detroit, mit der vagen Aussicht in ein paar hundert Jahren, wenn Krebs heilbar ist oder so, wieder aufgeweckt zu werden. Also das sind Leute, die alle, eigentlich sind es auch Prepper, Leute, die alle Vorkehrungen treffen, in dem Moment, wo sie sterben, in einem Zustand zu sein, aus dem sie wieder aufgeweckt werden können, in vielen hundert Jahren vielleicht erst, und bei denen man dann so spürt, also ich habe ehrlich gesagt persönlich überhaupt niemanden kennengelernt, aber einiges darüber gelesen, ich glaube, die heißen Kryoniker.
Mhm, ja, wir haben mal einen kennengelernt, Malte und ich.
Ja, ah, spannend. Und wie war der so?
Das ist wirklich jemand, der auf allen Ebenen versucht hat zu überleben. Künstler, was ja sozusagen der erste Schritt in die Unsterblichkeit ist. Jemand, der Landart eben macht. Wiederum eine vergängliche Kunst, was ja schon Aberwitz ist. Dann hat er einen Vertrag abgeschlossen, um sich nach seinem Tod einfrieren zu lassen. Ein Wiener Institut, dem spricht er seine Tagebücher ein, damit sein Gehirn digitalisiert wird. Er hat sich was aus dem Rückenmark entfernen lassen, damit die Möglichkeit besteht, dass er in Zukunft geklont werden kann. Das ist jemand, der jetzt in den 70ern ist, topfit, viel fitter als wir beide, und einfach partout nicht sterben möchte. Und an den habe ich in dieser Krise auch öfter gedacht. Was ist bloß aus ihm geworden? Wie radikal fährt er die Isolation? Ist er einer der ersten gewesen, die angefangen haben, Hamsterkäufe zu machen? Weil wir ihn trotzdem als einen sehr solidarischen Menschen erlebt haben.
Ja, solidarisch und jemand, der ja auch sich total für den Umweltschutz eingesetzt hat, ne? Also das fand ich auch sehr interessant. Der auch überhaupt nicht davon ausgeht eigentlich, dass in 200 Jahren die Welt noch so existiert, wie sie jetzt existiert. Aber jegliches Eventuelles sozusagen eingehen möchte, dass er trotzdem weiterhin am Leben ist. Aber dieses, was du gerade gesagt hast, Niklas, über den Charakter von Corona, dann könnte man ja vielleicht dann eher auch sagen, dass wir als Menschen so eine Form von Antagonisten und Antagonistinnen dann ja vielleicht auch sind.
Ja, genau. Also ich glaube, die Frage ist dann immer, ob Corona Protagonist oder Antagonist ist, ne? Also Corona wäre in so einer Erzählung wie von der Supermarktkassiererin oder dem Altenpfleger, wäre Corona ein Antagonist, relativ klar, weil es einfach der äußere Feind ist, gegen den diese Figur dann kämpfen muss, in welcher Weise auch immer. Aber wenn Corona ein Protagonist ist und dann vielleicht auch eine sehr ambivalente Figur mit Brüchen, die auch eine zerstörerische Kraft in sich trägt, dann wären wir natürlich die Antagonisten. Und dem Wesen von Corona, da stecken schon viele spannende Aspekte für eine Figur drin. Und man könnte sich dann natürlich irgendwie fragen, was ist es? Was ist so jemand, was treibt vielleicht auch einen wie diesen Typ, der da um jeden Preis überleben will und sich einfrieren lassen will? Was treibt den so sehr an, am Leben zu bleiben? Also auf biologischer Ebene, ja klar, ist halt ein Virus. Jedes Lebewesen will irgendwie am Leben bleiben. Aber wenn man es als Figur denkt, dann ist es natürlich spannend zu gucken, warum will jemand so unbedingt am Leben bleiben? Warum sagt man nicht, okay, wir haben diese 60, 80, 90 Jahre und das ist unser Motor und unser Antrieb und wir versuchen die irgendwie so gut es geht zu nutzen, aber diese Figur nicht, die will irgendwie nicht nur alles kriegen, was man kriegen kann, sondern auch scheiß auf Familie, scheiß auf Freunde, unbedingt in 500 Jahren noch weiterleben. Also woher kommt diese große Angst vor dem Tod? Was war los in der eigenen Familie oder so? Und dann kann es auch spannend werden, ne?
Ja, sehr spannend. Lass uns doch vielleicht direkt tiefer einsteigen und jetzt uns auf eine Figur festlegen und dann wirklich tief einsteigen in die Psychologie dieser Figur. Wie legen wir uns fest? Wen nehmen wir?
Also ich finde tatsächlich diesen Typen, der nicht sterben will, spannend. Ich kann mir aber auch, könnte mir auch gut jetzt einfach weil man es dann vielleicht einfacher durchspielen kann, so eine Altenpfleger oder eine Altenpflegerin oder Supermarktkassiererin vorstellen. Wie geht's euch denn? Also wir simulieren jetzt im Grunde einen Writers Room. Und das ist vielleicht nicht ganz demokratisch, aber doch halbdemokratisch. Und dann interessiert mich jetzt natürlich auch, wen ihr spannend findet.
Lara, wie geht's dir? Wen würdest du am ehesten erzählen wollen? Wir müssen meinetwegen nicht nach dem gehen, was am einfachsten ist. Wir können auch nach nach dem gehen, was uns am stärksten reizt.
Da bin ich total bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass wir schon relativ häufig immer wieder so von Berufen auch reden und die ja auch sehr präsent sind, was auch wichtig ist. Aber ich fand jetzt gerade, Niklas, dass du so mit dieser sehr psychologischen Komponente über, in diesem Falle vielleicht einem Kryoniker oder einem Menschen, der unbedingt am Leben bleiben möchte. Das finde ich sehr spannend.
Ja, finde ich auch. Also dann lass uns gerne diese Figur nehmen und mal so ein bisschen drumherum kreisen, oder?
Ja, gerne. Wenn du uns vielleicht ein bisschen den Boden bereiten könntest, weil ich war noch nie in einem Writers Room und auch von Lara weiß ich, dass das für sie heute eine Premiere ist.
Okay, ich würde tatsächlich einfach versuchen, dass wir zusammen jetzt mal um diese Figur, die auf keinen Fall sterben möchte und alles dafür tun würde, nicht zu sterben, kreisen. Ich habe selber keine Ahnung, was dabei rauskommt. Das ist ein Experiment, vielleicht kommt auch nichts dabei raus, aber dem setzen wir uns jetzt aus. genau, also ich finde, was du vorhin gesagt hast, dass er ein Künstler ist, egal wie alt er jetzt ist, ob er 70 ist oder 30, finde ich schon mal spannend, weil das natürlich auch, genau wie du gesagt hast, was ist, wo jemand irgendwie anscheinend den Impuls hat, sich zu verewigen wollen, ne? Oder was zu schaffen, was über einen hinausreicht. Mhm. Und dann finde ich natürlich die Frage auch interessant, ne? Warum nicht anders? Also warum muss es unbedingt das sein? Warum würde diese Person, die wir oder auch die ihr da jetzt gerade vor euren Augen habt, nicht in einem normalen Umfeld funktionieren? Wie würde sie sich verhalten, wenn die jetzt an der Supermarktkasse säße oder so? Was ist das, was sie davon abgehalten hat, das Leben so zu führen? Irgendwann werden die Entscheidungen getroffen, irgendwann in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter einen bestimmten Lebensweg einzuschlagen, meistens jedenfalls, es gibt natürlich auch spätere Brüche. Und was ist das, was diese Figur dazu veranlasst hat, erstmal diesen grundsätzlich freieren Weg zu gehen, jetzt nochmal unabhängig von Sterblichkeit oder Unsterblichkeit, sondern dieses Freie und dieses Nicht-Vergängliche anstreben zu wollen?
Ich hätte direkt zwei Ideen. Also einerseits könnte es sein, die Angst, was zu verpassen, weil man nicht in der Lage ist, sozusagen den Moment wahrzunehmen, weil man über diesen direkten Zugang zur Welt nicht funktioniert, also so über Bande spielen muss und dann die Kunst dadurch irgendwie reinkommt. Oder dass man sagt, das eine Leben reicht mir nicht, ich möchte mehrere leben. Dass man sich in verschiedene Charaktere hineinversetzen möchte oder sowas.
Finde ich beides super. Macht beides ganz unterschiedliche Figuren auf, ne? Die Angst zu verpassen ist, glaube ich, total verbreitet. Die Angst, was zu verpassen, ist total verbreitet bei uns. Aber das andere finde ich auf Anhieb super. Also zu sagen, der will einfach Verschiedenes vielleicht ausprobieren oder sich verschiedene Leben überstülpen. Oder der kann sich vielleicht auch einfach nicht entscheiden, was jetzt das eine ist, weil ihn so vieles reizt. Ist interessant, oder? Was meinst du, Lara?
Ja, absolut. Ich finde beides sehr interessant und vor allen Dingen auch dieses, ja, was ihr beide jetzt auch so gehighlightet habt mit dem Verschiedenes ausprobieren, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Urwunsch des Menschen so ein bisschen eigentlich, ne? Also es gibt ja einerseits die Leute, die vielleicht so ein sehr striktes Leben führen, aus dem sie eigentlich gerne ausbrechen möchten und dieses Ausbrechen in Fantasien machen. Dann gibt es die vielleicht wirklich ausbrechen und dabei auch ein bisschen über die Stränge schlagen und dann vielleicht, keine Ahnung, jetzt mal sehr krass gesprochen, Amokläufe gehen oder so. Und dann gibt es die ja, es quasi Verschiedenes ausprobieren.
Also ich frage mich natürlich auch gleich, wo kommt die her, die Figur? Aber vielleicht wisst ihr auch irgendwas über die Biografie von dem Mann, den ihr da wirklich getroffen habt. Also aus was für Zusammenhängen der so kam.
Nee, aber ich frage mich auch, ob er vielleicht auch eher aus so einer, vielleicht auch sehr rastlos aufgewachsen ist oder vielleicht sehr in sehr bescheidenen Verhältnissen. Also ich finde, wenn man so diesen absoluten Wunsch hat, ewig zu leben, ist es ja auch so ein bisschen so, als hätte man noch etwas abzuschließen oder man hätte immer noch nicht etwas erreicht. Also zum Beispiel irgendwie den großen Ruhm als Künstler oder die Milliarde auf dem Konto.
Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken, so fehlende Anerkennung sozusagen von den Eltern, die dann wiederum oder von der Umwelt, die dann dazu führt, auch die Umwelt wiederum nicht anzuerkennen und den Moment nicht anzuerkennen, nicht zu sagen, es ist gut, wie es ist und es reicht, wie es ist, weil man selber auch nicht reicht. Dass sozusagen der Mangel in der Figur und der Mangel der Mangel in der Figur auch der Mangel ist, den die Figur in der Außenwelt erlebt. Und das könnte ja sozusagen von vornherein schon sich in der Kindheit verkapselt haben.
Ja, das finde ich super. Also da steckt ja auch eine Angst drin, ne? Also in diesem auf keinen Fall sterben wollen, steckt, glaube ich, finde ich, also für mich fühlt sich das nach einer Angst an. Vielleicht auch eine Angst, allein zu sein. Und diese Figur, bei der sich diese Angst in der Kindheit irgendwie schon tief verankert und die dann wirklich alles dafür tun würde, den Rest ihres Lebens eben nicht alleine zu sein, auch nicht in diesem Moment, wo man dann eines Tages mal gestorben ist oder eben gerade da nicht alleine zu sein, weil einfach niemand weiß, was da kommt, und deswegen alles dafür tun zu wollen, nicht zu sterben, ist total interessant, weil wie verhält sich so eine Figur im Alltag, wenn eine Figur nicht alleine sein kann? Also ich finde, das führt uns jetzt gerade eigentlich in eine ganz gute Richtung. Ich weiß immer noch nicht, wo es am Ende rauskommt. Aber die Figur, die im Alltag nicht alleine sein kann und immer Leute um sich rum braucht. Also ich habe das Gefühl, ich kenne diese Figuren auch aus meinem Leben. Ich kenne diese Leute, die immer jemand um sich herum brauchen. Und wenn die mal mit sich alleine sind, dann wissen die gar nicht, was sie genau machen wollen. Dann geht die Aufmerksamkeitsspanne schon wieder irgendwie zu den nächsten Leuten, die man treffen könnte oder so. Und die Fähigkeit, alleine zu sein, ist, glaube ich, was wir ziemlich verlernen als Gesellschaft, leider, weil es, glaube ich, nicht unwichtig ist, aber ist auch was total Interessantes, wenn man über Figuren spricht, weil das eben ja Leute sind, die dann in der Gruppe so extrem aufgehen, ne? Und so ich habe das Gefühl, da kann ich sofort ein paar Fragen beantworten, wie sich diese Person in ihrem Alltag verhält oder wenn sie auf die Straße geht oder gerade auch jetzt in Corona-Zeiten, wie die Figur lebt, gerade wenn sie vielleicht alleine lebt oder so. Also das ist ja dann ein total existenzielles Problem, jetzt alleine zu leben, aber eigentlich nicht alleine sein zu können. Was macht man da? Keine Ahnung.
Um dir auch mal eine Frage zurückzuspielen, Niklas, wie organisiert sich unsere Figur, dass sie nicht alleine ist? Es gibt ja verschiedene Mechanismen, die man anwenden kann. Man kann sagen, okay, ich veranstalte Literatur, ich mache eine partizipative Kunst und schreibe Drehbücher, um nicht alleine zu sein. Aber wie organisiert sich das unsere Figur, dass sie nicht alleine ist? Was ist ihr Mechanismus?
Also ich hätte Lust, über eine Figur nachzudenken, bei der man auch so ein bisschen das Gefühl von ja, unangenehmer Nähe hat, wenn man selber jetzt mit ihr zu tun hat. Es muss nicht unbedingt eine Figur sein, die in so Strukturen ist, finde ich. Also natürlich hat jeder die Möglichkeit, irgendwie Gruppen zu bilden und dann zu dieser und zu jener Gruppe zu gehen in einem bestimmten Rhythmus. Der andere Weg ist natürlich einfach ständig wildfremde Leute anzuquatschen. Das finde ich erstmal viel spannender. Also so eine Figur, da wird sie für mich sofort so ein bisschen dreidimensional, so ein Typ, der oder die auch ständig fremde Leute anspricht. Die kennt sie überhaupt nicht. Zu denen steigt sie ins Auto oder quatscht sie im Supermarkt an oder auf der Straße. Und es kann um alles gehen. Also Politik, Gesellschaft, wann die Müllabfuhr das nächste Mal kommt oder was auch immer. Aber diese Grenzen zu überschreiten, die wir eigentlich mit so einem stillschweigenden Gesellschaftskodex nicht überschreiten, nämlich dass wir uns nicht gegenseitig, zumindest nicht so oft, in unangenehme Situationen bringen und uns einfach anquatschen. Das macht man ja nicht, wer macht das schon? Finde ich spannend, weil das dann auch eine Figur ist, die ist vielleicht auch gerade in Corona-Zeiten spannend, die so Grenzen überschreitet und sich eben nicht an bestimmte gesellschaftliche Muster und Strukturen, auch in einem Moment, wo wir in einer Zeit leben, wo eine Autorität sehr stark ist, hält. Das ist jemand, die kann überhaupt nicht mit Autoritäten umgehen und überschreitet diese Grenzen bewusst, nicht nur um zu provozieren, finde ich, sondern wirklich aus diesem existenziellen Gedanken heraus, dass menschlicher Kontakt nötig ist, sonst wird sie vielleicht wieder in der eigenen Wohnung versacken und sich betrinken oder keine Ahnung was machen. Aber dann den Überlebensinstinkt zu entwickeln, einfach sich wirklich alle Leute vorzunehmen und sie anzuquatschen, wenn man gerade lustig danach ist, finde ich spannend. Die mag ich, die Figur.
Vielleicht, ich habe auch direkt jemanden vor Augen, der viel zu nah immer an den Leuten dran steht, während er mit denen redet, dass immer dieser Mindestabstand so ein bisschen unterschritten wird. Und wenn wir uns jetzt diese Figur vorstellen, ist die jemand, die so Leute dann auch um den Finger wickelt und die in das Gespräch einbezieht, dass man vielleicht, dass die sowas Verführerisches auch hat? Also es ist ja wahrscheinlich nicht jemand, der einfach nur auf die Nerven geht, der Leute, den Leute abweisen, sondern die auch ein Talent darin hat, Nähe zu Leuten aufzubauen.
Ja, gut möglich. Finde ich eine gute Idee. Also ich mag auch diesen Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast, dass sie auch rein physisch immer so nahe kommt. Also auch diese Leute hat man irgendwie vor Augen. Ich habe das Gefühl, die kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Die irgendwie immer den richtigen Moment, wann ein Gespräch vorbei ist, verpassen. Und man hat irgendwie selber schon das Gefühl, mein Gott, ich will jetzt irgendwie nach Hause gehen. Und man wird aber nicht gelassen. Und dass es so eine Figur ist, die sich wie eine Klette an andere hängt und dann vielleicht wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, auch die nächste Grenze noch mit überschreitet, weil sie plötzlich sagt, ich würde irgendwie total gerne mal sehen, wie du eigentlich wohnst. Also jetzt in einem völlig unerotischen Kontext, meine ich, ne? Einfach, ich würde total gerne wissen, wie du eigentlich lebst. Das habe ich mich jetzt schon dreimal gefragt, immer wenn wir uns auf der Straße begegnen. Und wollen wir nicht irgendwie mal ein Bier trinken? Wir können ja danach auch bei mir ein Bier trinken, dann siehst du auch mal, wie ich lebe. So. Und schon ist man irgendwie mit dieser Figur auf einer Ebene, wo ich nicht weiß, ob sie noch angenehm ist.
Das hört sich auch ein bisschen nach so... ja, fast schon noch so Kennenlern-Tipps an. Finde ich eh. Also Thema Drehbuch schreiben hat ja viel auch mit der menschlichen Psychologie zu tun. Ich frage mich so ein bisschen wirklich nach dem Alter, weil ich war heute Morgen kurz einkaufen und vor mir an der Kasse war so eine ganz alte Dame, die auch ein bisschen verwirrt schien. Und die hat ganz, ganz lange mit der Kassiererin gesprochen. Und da hatte sie schon längst bezahlt und sie hatte schon ihre Sachen auch im Beutel. Und du hast richtig gemerkt, die will da nicht weg, weil wenn die jetzt wahrscheinlich wieder zu Hause ist, dann passiert nämlich genau das, dann sitzt sie da wieder alleine. Das wiederum finde ich jetzt aber als Figur nicht so spannend. Es ist sozusagen einfach tragisch. Und es ist, ne, also deshalb frage ich mich so ein bisschen mehr noch, so was ist das für eine Figur, dass sie eben nicht diese alte Frau ist oder dieser alte Mensch, dieser vielleicht auch an sich sehr einsame Mensch.
Aber das finde ich jetzt wiederum voll interessant, was du sagst, weil ich denke, das Interessante an der Beobachtung ist ja, dass du sofort den Grund dafür hattest, warum sie das tut. Du hast dich nicht lange gewundert und gefragt, wieso redet diese Frau so lange mit der Bedienung dort, sondern du hattest direkt die Antwort, die Person ist alt und alleine. Desto spannender wäre ja vielleicht eine Figur zu haben, wo man denkt, die hat das eigentlich doch überhaupt nicht nötig.
Ja, vielleicht einfach, weil sie dann doch nicht so alt ist. Also ja. Das ist ja schon dann die etwas ungewöhnlichere Figur zu sagen, sie ist gar nicht so alt, aber trotzdem sehr alleine. Und dann ist dieses Reden wollen gleich was, bekommt was viel Übergriffigeres. Und wenn das eine Figur ist, die weitaus jünger ist, also wir können jetzt einfach mal ein Alter festlegen, also wir können jetzt mal sagen, das ist... wollt ihr einen Mann oder eine Frau? Mir ist es egal.
Nehmen wir doch eine Frau.
Ja, es ist eine Frau Mitte 30.
Okay, dann ist nur noch die Frage, warum die Person so allein ist.
Kann ich jetzt nicht beantworten, warum sie einsam ist, aber wenn ich diese Figur auf der Straße oder diese Frau auf der Straße treffe und mit ihr ins Gespräch komme, dann habe ich erstmal nicht den geringsten Verdacht, dass die Tatsache, dass wir jetzt ein Gespräch führen und dass sie so interessiert ist und so viele Fragen stellt und auch was über mich wissen will und so, dass das aus einer Einsamkeit herauskommt, zumindest nicht aus der Einsamkeit, wie es bei einer alten Frau käme oder bei einem alten Mann. Ich musste gerade an jemand denken, den ich vor ein paar Tagen zufällig auf der Straße getroffen habe, kannte ich überhaupt nicht. Wir haben uns einfach so kennengelernt, weil wir das gleiche Auto fahren. so einen alten VW-Bus und dann...
Hast du versucht, das falsche Auto aufzuschließen?
Ja, genau, nee. So Leute, die VW-Busse fahren, reden immer viel über ihre Autos, aber nur untereinander. Dann fragt man sich so Sachen wie, ja, und welches Baujahr und ist ein Benziner oder Diesel und wie viel Hubraum hat er? Also an der letzten Frage würde ich dann immer schon scheitern und so. Und dann kommt man ins Gespräch und dann, ne, das war irgendwie so ein Typ, der... könnte man jetzt direkt auf diese Frau Mitte 30 anlegen, die so, der so extrem begabt war im Gespräch und das war richtig toll und ich konnte mir vorstellen, wir könnten gut einen ganzen Tag miteinander verbringen und einfach uns unterhalten. Sehr neugierig und sehr interessiert und hat auch was über sich erzählt und so. So und 10 Minuten später, nachdem wir da 10 Minuten auf der Straße standen und uns unterhalten haben, haben wir irgendwie so das Thema Corona und Politik gestreift und plötzlich kam, als hätte man so einen Eimer auf links gedreht, der ganze Schwall an Verschwörungstheorien rund um Corona, aber auch rückwirkend bis 9/11 so über mich herab, nach und nach. Und ich dachte, mein Gott, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, weil dann konnte ich nicht mehr weg. Ne? Also dann kamen diese ganzen politischen Themen auf mich zu, der Geheimplan der europäischen Regierung jetzt ist mit Corona und weiß der Geier was. So, und das ist dann natürlich auch spannend, also ob es da um Einsamkeit ging oder ob so diese Beschäftigung mit diesen Themen, was ja auch irgendwie eigentlich jetzt ganz gut zu Corona passen würde, sozusagen ein Mittel ist, mit dem man die Einsamkeitssymptome bekämpft und dann was hat, wo man mit den anderen drüber sprechen kann. Auch spannend, oder was meint ihr?
Ich finde das super spannend. Ich muss direkt an die Bilder denken von der vor der Volksbühne, wo diese Verschwörungstheoretiker sich in so Demonstrationen zusammenfinden, aber eigentlich auch gar nicht unter demselben Plakat laufen. Da hat jeder eine eigene Agenda. Da hat jeder irgendwie eine eigene Verschwörungstheorie, aber sie stehen trotzdem zusammen da. Und dass da so eine Gemeinschaft bildet von Leuten, die zusammen spekulieren. Also eigentlich ein bisschen wie wir auch, ja. Nur dass wir zum Teil dafür auch bezahlt werden. Und die sich ja doch aus der Mitte der Gesellschaft entfernen. Also sie erstmal gehen sie sozusagen in die Einsamkeit, um in einer kleinen Gruppe desto weniger alleine zu sein, weil sie anscheinend irgendwie in dieser großen allgemeinen Welt oder so keinen Platz für sich gefunden haben. Und dann suchen die diesen Platz in dieser Gruppe. Das finde ich eigentlich ein schönes Spannungsverhältnis von, dass es eigentlich eine kontraintuitive Bewegung ist, die aber doch sehr Sinn macht.
Ja, absolut. Also das glaube ich sofort, dass sich da verschiedene Bereiche in diesem Sammelbecken finden, ne? Und was ich daran irgendwie spannend finde, dass es dann Figuren sind, die so beide Bereiche der Gesellschaft gleichzeitig begehen können. Also die können sich, wie der Typ, den ich da getroffen habe, ganz normal irgendwie in gesellschaftlichen Kontexten bewegen und das fällt gar nicht auf, bis man diese Themen streift. Und dann hat man das Gefühl, okay, da irgendwie ist so die Realität der anderen oder des anderen 20 Grad verschoben.
Um unsere Figur jetzt noch besser in Position zu bringen, wie gehen wir weiter vor? Wir haben das Alter festgelegt und das Geschlecht festgelegt und was diese Person antreibt. Aber wie kommen wir ihr jetzt noch näher, Niklas?
Ich finde, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, nochmal zu dem zurückzugehen, wo wir eigentlich herkamen, nämlich zum Thema Berufe. Und zu gucken, wie ist denn eigentlich der Alltag dieser Figur und was, wie ist so die, wir haben vorhin so ein bisschen um so Jugend und Kinderzeit gekreist, jetzt ist aber vielleicht eher so die Frage, was hatten die zwischen 20 und 35 gemacht? Was hat sie für eine Ausbildung gemacht oder studiert und wie verbringt sie ihre Tage? Und dann, ne, hätten wir zumindest eine Figur, die irgendwie für sich steht, glaube ich.
Vielleicht erstmal auch eine Ausbildung. Ja, die Frage ist, vielleicht wurde die auch so ein bisschen gemobbt oder war immer so ein leichter Außenseiter auch während ihrer Ausbildung, weil da, ob man jetzt studiert oder eine Ausbildung macht, meistens ist man ja zwangsläufig dann auch mit anderen Menschen zusammen, wo sie aber vielleicht nie so einen richtigen Dreh in so eine Freundschaft reinbekommen hat. Und das ist vielleicht auch ein Beruf, der ihren eher so einen technischen Austausch mit Menschen vielleicht ermöglicht, aber eben keinen emotionalen und auch auf gar keinen Fall, glaube ich, einen Beruf, in dem sie mit vielen Menschen zusammenarbeitet.
Sehe ich ähnlich. Also ich glaube, wenn wir so herausstellen wollen, dass es eine Figur ist, wo es ein Problem ist, wenn sie Leuten zu nahe kommt, dann sollte es nicht Teil ihres Berufes sein, dass sie Leuten nahe kommt. Also dann ist es zum Beispiel keine Altenpflegerin, weil da kommt man automatisch Leuten nahe und so dieses zu nahe kommen ist irgendwie total schwer zu erzählen oder dann ist das eine andere Art von Übergriffigkeit, die so jemand hätte. Wenn es aber eine Figur ist, die in dem, was sie beruflich macht oder zumindest was sie gelernt hat, eigentlich eher so eine Distanz zwischen sich und den Leuten hat, also ob die jetzt in einer, das ist jetzt alles für die Tonne gesprochen, in der Behörde arbeitet. Oder ob sie Strafzettel verteilt, zum Beispiel auf der Straße. Ja, ob sie so diese Knöllchen verteilt und Falschparker bestraft. Also da hat man eigentlich nicht viel mit Leuten zu tun, sondern man begegnet ihnen auf der Metaebene Strafzettel. Und aber das ist vielleicht dann gerade interessant. Ist jetzt vielleicht auch eine doofe Idee, ne? Aber doofe Ideen sind dafür da, ausgesprochen zu werden. Und jemand, der irgendwie so einen Beruf hat, kann ich mir die Situation, wenn ein Parkender, der ein Knöllchen an seiner Windschutzscheibe findet und diese Frau dann darauf anspricht, kann ich mir gut vorstellen, weil die normale Reaktion wäre wahrscheinlich irgendwie einfach zu sagen, mein Gott, das ist mein Job und sie haben falsch geparkt, that's it, aber vielleicht es ist auch ganz anders und sie verwickelt ihn in ein Gespräch und lässt ihn am Ende gar nicht mehr gehen. Am Ende will der Falschparker einfach nur noch weg und sie bringt es aber irgendwie fertig, mit ihm nach Hause zu gehen und sich der Mutter vorstellen zu lassen oder wie auch immer. Und das ist dann irgendwie so eine Knöllchenverteilerin, die ich noch nie gesehen habe. Also das, keine Ahnung, wir sind jetzt irrsinnig weit weg von Corona, aber...
Aber das finde ich eigentlich schön.
Ja, das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Bogen, vielleicht auch so als Stellvertreterberuf, dass man, das ist ja, wie vorhin schon gesagt, so ein Effekt von Corona, dass man bestimmte, auch berufliche Felder anders wahrnimmt und vielleicht auch ein bisschen Vorurteile abbaut, in welcher Weise sie auch immer vorher da waren. Und da könnte ich mir so jemand tatsächlich auch gut vorstellen. Also Strafzettel, ja mein Gott, wie systemrelevant ist es? Eher nicht, aber es geht ja da um so ein grundsätzliches Miteinander. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man überhaupt mit anderen Leuten umgeht, ob man die jetzt anpumpen soll, egal ob an der Supermarktkasse oder als Knöllchenverteilerin, dann ist es ja ein Effekt von Corona, der uns dann doch irgendwie dazu bringt, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich mit den anderen Leuten so umgehen. Was ich tatsächlich bei allem, wie gesagt, bei allem Beschissenen, was diese Krise so mit sich bringt, eigentlich was ganz Gutes finde. Und vielleicht ist es dann wirklich so eine Figur, die man sich auswählen sollte, um das einfach mal ein bisschen sichtbar zu machen.
Also, ja, das ist doch schön. Jemand, der eben sichtbar ist in der Öffentlichkeit, aber gemieden wird.
Ja, und dann finde ich aber gut, dass diese Figur eben aus sich heraus diese Fähigkeit hat oder diese Eigenschaft hat, so Grenzen zu überschreiten und eben sich selber sichtbar zu machen, weil irgendwie so diese Erzählung und durch Corona ist die Figur jetzt plötzlich sichtbar und alles in ihrem Leben ist anders, die ist ja irgendwie auch langweilig, so da fehlt ja noch ein bisschen was, da setzt man sich ja einfach nur auf dieses Corona-Thema sonst, aber wenn man sagt, es ist eine Figur, die aus sich heraus eh schon diesen Impuls hat, weil sie dann zu den Leuten, denen sie einen Strafzettel an die Scheibe gehängt hat, auch gleich mit ins Auto steigt und irgendwie einmal den Hamburger Hafen angucken will oder so, und nicht wieder aussteigt, bevor man da jetzt einmal war, weil die halt einfach den Hafen liebt. Das ist irgendwie eine Figur, die mag ich. Und dann ist allein durch die Tatsache, dass man sie zeigt in irgendeiner Weise, zeigt man vielleicht auch ja, Berufsfelder, die man sonst nicht so sieht.
Ja, oder das so als so leicht erpresserisch auch einsetzt. Ne? Du kriegst keinen Strafzettel, wenn du mit mir jetzt hier zum Hafen fährst.
Genau, das finde ich auch, das ist eine geile Figur, die bereit ist, ihre Strafzettel, die vielleicht schreibt sie da auch noch üppigere Summen drauf, als eigentlich angebracht werden, so also völlig irrlichternd und sich freimachend von den Regeln, die eigentlich auch für ihren Beruf gelten. Aber sie ist halt bereit, das immer zurückzunehmen, wenn es bestimmte Gegenleistungen dafür gibt. Finde ich toll.
Und wenn wir diese Figur jetzt mal im Kontext betrachten, als so ein handlungstreibendes Element, für was für eine Erzählung haben wir uns entschieden mit der Entscheidung für diese Figur?
Also das führt natürlich zum Thema der großen Erzählung. Was ist überhaupt was ist die Geschichte so, ne? Das führt natürlich auch weit jetzt. Also wir können jetzt irgendwie natürlich die in einen bestimmten Kontext setzen. Wir können sagen, dass sie versucht halt als relativ einsame Figur in Zeiten von Corona irgendwie einen neuen Weg zu finden, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und das, was wir vorhin besprochen haben, ist eben ihr Weg. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, natürlich jetzt aus dem Stegreif, was ist denn das Ende der Geschichte? Also was ist die Erzählung? So die Frage, die ich eingangs gestellt habe, ist es existenziell genug, damit es erzählenswert ist? Habe ich irgendwie das Gefühl, ja, weil, also ne, es ist keine Geschichte, wo es um Leben und Tod geht oder so, aber es geht um Einsamkeit. Und Einsamkeit ist jetzt gerade in Corona-Zeiten schon ein großes Thema. Und stellvertretend dafür finde ich das schon eine gute Figur. Und dann ist die Geschichte letzten Endes eine Geschichte, die von jemandem handelt, der oder die irgendwie versucht, in einer Situation, in der sie gesellschaftlich dazu gezwungen ist, einsam zu sein, nicht einsam zu sein. Und darüber dann vielleicht, das wäre eine relativ klassische Erzählung, dann vielleicht einen Weg findet, auch danach, wenn die Krise mal vorbei ist, nicht mehr einsam zu sein. Ob das jetzt dadurch ist, dass sie jemand kennenlernt oder dass sie irgendwie einen Weg findet, mit sich selber anders umzugehen, dass es ihr persönlich damit auch besser geht und die Einsamkeit einfach weniger dringend ist und sie dann am Ende vielleicht sogar von dem Plan, ewig leben zu wollen, abkommt, weil sie denkt, ey, irgendwie ist es doch ganz gut und ich versuche jetzt lieber mal hier die Zeit zu nutzen, statt alles auf später zu verschieben und zu gucken, dass mir bloß nichts passiert, weil ich nicht sterben will. Finde ich irgendwie, ist jetzt auch nur angerissen, aber finde ich irgendwie eine gar nicht so systemunrelevante Erzählung.
Auf der Suche nach der systemrelevanten Erzählung. Schön. Ja, wenn wir jetzt mal die Tür des Writers Rooms hinter uns zuziehen und auf die Produktionsseite wechseln. Niklas, was ist deine Einschätzung? Wie viele Autoren finden sich gerade zusammen und plotten an dem nächsten ZDF-Zweiteiler über die Krise? Was denkst du?
Boah, schwere Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, dass dieses Thema natürlich, es ist einfach so naheliegend. Das ist ehrlich gesagt auch der Grund für mich, sich ganz sicher davon fernzuhalten. Also in unserem Kontext jetzt hier sehr gerne natürlich. Aber ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas über Corona zu machen.
Schade, ich dachte, du nimmst jetzt hier unsere gemeinsamen Ergüsse und machst daraus was Tolles und beteiligst mal schon mich dran, weil man im Fernsehen ja viel mehr Geld verdient als mit der Literatur. Und dann kommen wir nämlich aus der Krise deutlich reicher raus.
Ja, das könnt ihr aber trotzdem machen.
Das war unsere Hidden Agenda.
Das war. Um ja auch mal mit offenen Karten
zu sprechen. Ihr tragt also nicht nur die physischen Masken, sondern auch die sprichwörtlichen. Weiß ich nicht. Ich glaube, man, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und nach Geschichten sucht, die in einer bestimmten Zeit in der Gesellschaft wichtig sind und erzählenswert sind, dann hat man da auch eine gewisse Verantwortung. Und man darf nicht ganz außer Acht lassen, dass auch die Erzählung, also dass die Fiktion auch immer die Realität beeinflusst. Also wenn man sich den Einfluss von 1984 irgendwie zum Beispiel vor Augen führt auf Dinge, die danach entwickelt oder erfunden wurden, auch allein auf einer technischen Ebene. Ne? Also man hangelt sich irgendwie, ohne das wissenschaftlich beweisen zu können, schon immer an der Fiktion entlang, bei dem, wo das Leben danach so hingeht von Gesellschaften. Und deswegen finde ich den Gedanken, zu fragen, warum sorgen wir nicht für mehr Utopien? Also es sind natürlich die wesentlich schwierigeren Erzählungen, sonst gäbe es sie wahrscheinlich auch schon. Warum denken wir nicht mehr über Utopien nach, statt immer nur über die Dystopien und Horrorszenarien? So, deswegen ist mir persönlich ehrlich gesagt völlig egal, wie viele Leute an dem ZDF-Zweiteiler über die Gesundheitskrise arbeiten. Ich würde ihn eh nicht gucken.
Wir möchten dich auch gar nicht nötigen, darüber länger nachzudenken. Wir möchten uns nur dafür bedanken, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, mit uns daran zu arbeiten.
Ja, dann vielen lieben Dank, Niklas. Ich habe wahnsinnig viel parallel mitgeschrieben. Ich muss jetzt selber erstmal meine Gedanken ordnen und bin ganz happy, Malte, dass wir das auch gleich noch tun können in unserem Secret Writers Room, in den nur wir beide Eintritt haben.
Und für dich, Niklas, geht es jetzt leider zurück in die Autoreneinsamkeit, aber vielen Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Okay, das war viel, viel Greifbares, muss ich sagen, was ich schön finde, weil Niklas selber sehr oft das Wort Griffigkeit benutzt hat. Ich bin aber jetzt, muss ich ehrlich gestehen, auch noch so ein bisschen erschlagen, Malte. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn jetzt?
Ich bin im Kopf ganz bei dieser Figur und sehe die so über den Hermannplatz wanken und frage mich, wo die auf mich trifft und wie ich auf die reagieren würde. Ich habe kein Auto, aber es gibt für diese Figur, so übergriffig ich die finde, bestimmt Möglichkeiten, mich voll zu labern. Und ich weiß nicht, ob ich nicht auch wahnsinnig dankbar wäre, wenn das passiert. Und ob es vielleicht auch so ein kleiner Wunsch war, eine Figur zu schreiben, die dringend nach Kontakt sucht, weil ich auch so dringend nach Kontakt suche. Deswegen bin ich auch noch irgendwie etwas vollgestopft von den Endorphinen, die in diesem Gespräch entstanden sind. Und auch etwas vollgestopft von der Fantasie in meinem Kopf von dieser Figur. Für mich war das jetzt ein großer Genuss, aber ich komme irgendwie schlecht jetzt in diese Abstraktion. Ich komme jetzt schlecht dahin zu überlegen, was haben wir denn damit jetzt geklärt? Ich finde schön, dass wir uns so ein bisschen gelöst haben von der ewigen Nacherzählung von dem Virus und den Folgen, weil ich das Gefühl habe, diese Erzählung hat sich auch jetzt schon ein bisschen erschöpft. Da haben wir jetzt viel drüber geredet und bin froh darüber, dass wir mehr ins Handwerk gewechselt sind. Hast du dich denn jetzt eigentlich gefühlt wie wieder zurück in der Uni oder hat es einen anderen Vibe für dich?
Nö, so habe ich mich gar nicht gefühlt. Ich fand das eher schön, das mal so durchzudeklinieren. Ich fand vor allem auch toll, das, was er zu, also so Corona nicht als Antagonisten oder Antagonistin zu denken, sondern eher als, jetzt schauen wir uns das aber mal aus der Brille von Corona an und darüber irgendwie auch so über, ne, diese Angst vor dem Tod. Ich fand, das waren sehr schöne Wege, die wir da gegangen sind. Und glaube, dass was du gerade angesprochen hast und was Niklas ja auch eben meinte, dass natürlich jetzt eigentlich so Fragen des Plottes natürlich einfach auch aufkommen. Ne? Also wo verordnen wir diese Figur hin? Wie ändert die sich denn da nochmal? Weil wir haben ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen wie so zwei Corona-Figuren. Also einmal wirklich so Corona als Virus und schon fast so diese mythische Figur, wie sie dann entsteht. Und dann diese sehr handfeste Mitte-30-Jährige, die dich auf dem Hermannplatz irgendwie anlabert und du dann total happy mit ihren Kaffee trinken gehst. In der nächsten Folge, die du ja mit Viktor moderierst, auf die ich mich schon auch sehr freue, da wird es um Plot und Twist gehen. Und kannst du dir so ungefähr vorstellen, was für ein Gast da interessant wäre? Also aus welcher Richtung könnte der kommen?
Es ist bestimmt auch interessant, jemanden zu nehmen, der so ein, naja, sagen wir mal so wie ereignisreiches Leben von jemandem wie Boris Becker dann in so Memoiren umschreiben muss. Ja, dann hat man Boris Becker und da passiert ja viel in seinem Leben, das ist nicht das Problem. Es hat nur nicht unbedingt Bedeutung. Es steht nicht irgendwie, wie man das von Literatur erwartet, in einem Bedeutungszusammenhang und der Leser hat was davon. Das ist was für die Klatschspalten, das ist was für die einzelne Meldung, aber es steht nicht in einer notwendigen Aneinanderreihung von die eine Erzählung ja doch sein muss. Und vielleicht wäre so jemand interessant, der aus diesen kruden Stoffen ein handfestes Buch machen muss.
Jetzt bin ich noch gespannter, Malte.
Hast du denn etwas, weil du ja in der nächsten Folge nicht dabei sein kannst, hast du denn etwas, was du mir mitgeben möchtest auf den Weg und Viktor, dass wir weitertragen sollen in die nächste Folge? Eine Frage von dir.
Ja, also was jetzt so den Plot betrifft, ich frage mich die ganze Zeit, ob das vielleicht auch so ein Superhelden-Universum sein muss. Weil jetzt ja eigentlich so, es gibt ja eigentlich gerade keinen Superhelden oder eine Superheldin, weil wir Menschen ja, auch wenn wir natürlich in ganz unterschiedlichen, privilegierten Situationen leben, dennoch uns alle eint, dass niemand von uns weiß, wie unser Körper auf diesen Virus reagiert. Und selbst wenn du sehr, sehr viel Geld hast, heißt das jetzt nicht zwangsläufig, nur weil du die allerbeste medizinische Grundversorgung hast, wahrscheinlich eine Überversorgung, dass du deshalb auch überlebst. Deshalb ist so meine Frage, ob es nicht eigentlich auch so ein Superhelden-Universum sein müsste, in dem das Ganze spielt, wo sozusagen Charaktere auftauchen, die übermenschlich sind, aka gar keine Menschen sind und gegen diesen Virus eigentlich den Kampf aufnehmen können.
Das ist eine schöne Frage. Wir nehmen sie gerne mit in die nächste Folge. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Lara. Erhol dich gut von diesem wilden Ritt durch den Writer's Room.
Ja, du dich auch. Tschüss.
Tschüss. Das war Call for Fiction, ein Podcast des Literaturhaus Berlin und Kabeljau und Dorsch. Redaktion und Produktion Malte Abraham, Viktor Kümel, Chris Möller und Lara Sielmann. Moderation dieser Folge Lara Sielmann und Malte Abraham. Musik Sebastian Jurchen.